Buchbesprechung zu Milan Kundera, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Mia Ukaschik. Es ist bekannt, dass man bei jeder Form von Analyse mit dem Titel eines Werkes beginnt, da dieser bereits sehr viel über das Werk verraten kann. Einerseits weckt das im Titel liegende Oxymoron unerträgliche Leichtigkeit ein sehr starkes Leserinteresse, da man sich fragen muss, wie der Autor behaupten kann, dass das Sein leicht sei und diese sich daraus ergebende Leichtigkeit doch zugleich unerträglich ist. Es sei hier nebenbei bemerkt, dass die Erstausgabe des Werkes 1984 während des Exils des Autors in Frankreich unter dem Titel L'insoutenable légèreté de l'être erschienen ist. Der französische Titel bringt die Bildhaftigkeit und die Stärke des Oxymorons noch deutlicher zum Vorschein als die deutsche Übersetzung. Andererseits lässt bereits der Titel vermuten, dass man es hier mit einem sehr anspruchsvollen, höchst philosophischen Werk zu tun hat. So wie die Mehrheit der Werke Kunderas sich nicht ohne weiteres einfach runterlesen lassen, sondern einer intensiven Lektüre und Relektüre sowie eines intensiven Reflexionsprozesses hin auf die Bedeutung und Interpretation bedürfen. Die Schwierigkeit in Kunderas Werk ist die Machart, die hinter seinen Werken steckt. Die an und für sich philosophischen Reflexionen finden nämlich stets auf einer Leinwand von historisch geprägten Ereignissen statt. Das Setting zeigt immer, dass das Leben der Protagonisten in höchstem Maße von den aktuellen politischen Ereignissen geprägt ist. In die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, etwa durch das Jahr 1968 und den Einmarsch der sowjetischen Truppen in die Tschechoslowakei. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Erzähler das Leben in der Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert darstellt und sich das Werk als ein moderner, realistischer Roman bezeichnen lässt. Milan Kundera plädiert für den Roman, der Poesie, Fantasie, Philosophie, Aphorismus und Essay, Unterhaltung und Boulevardkomödie verbindet, zur Einheit von leichter Form und ernstem Gegenstand. Der Aussage, dass es sich um eine leichte Form handelt, würde ich persönlich widersprechen, wie bereits geschildert. Bereits der Klappentext verweist darauf, dass es sich um einen Liebesroman handelt, der das Gefühl an der Zeit misst. Einen politischen Roman, der die Moral der Ideologie an den Menschen misst. Einen tragischen Roman, der mit den Mitteln der wilden Komik und der Groteske argumentiert. Kurz, einen Roman, der die Ungereimtheiten Europas über alle gegenwärtigen Grenzen hinweg mit seinem Gelächter und seinem Zorn und seiner Liebe verfolgt, einfängt und bloßstellt.
Die nach meiner Leseerfahrung eindrücklichsten Momente lassen sich folgendermaßen festhalten. Es handelt sich um einen Liebesroman, der mit den Mitteln der Groteske arbeitet. Hierbei ist darauf zu verweisen, dass ich von einem ganz alltäglichen und intuitiven Verständnis von Grotesk ausgehe. Im Folgenden will der Essay das Leserinteresse vertiefen, indem anhand ausgewählter Textstellen mögliche Interpretationsansätze angedeutet werden und vor allem Gedanken in Bezug auf die Darstellung der Liebe Eingang finden, da die Liebe als Phänomen einen höchst philosophischen Sachverhalt darstellt und ausgehend von diesen vorbereitenden Reflexionen weitere philosophische Interpretationsansätze sich finden lassen. Zu Beginn ist festzuhalten, dass der Roman in 7 Teile untergliedert ist, die einen Titel tragen. Es findet stets ein tatsächlicher Bezug zur Handlung statt. Diese Teile sind nochmals untergliedert in kleinere Kapitel, die lediglich Nummern tragen. Dies scheint ein wiederkehrendes Verfahren in den Werken Milan Kunderas zu sein. Alle Bücher, die ich von ihm gelesen habe, wiesen diese Gliederung in 7 Teile auf, wobei der 2. und 4. Teil jeweils den gleichen Titel tragen, hier Körper und Seele. Das Inhaltsverzeichnis ist wie bei französischen Werken häufig am Ende des Buches und nicht wie in deutscher Literatur üblich zu Beginn. Dennoch sei an dieser Stelle nochmals festgehalten, dass Milan Kundera zwar einige Werke zunächst im Exil in französischer Sprache verfasst hat, sein Denken und sein Schreiben allerdings nach wie vor tschechisch geprägt sind oder jedenfalls nicht französisch. Ich will damit sagen, dass das Schreiben in französischer Sprache nicht zugleich einen französischen Denker aus dem Autor macht. Der Text beginnt bereits mit einem intertextuellen Direktverweis auf Friedrich Nietzsche und thematisiert die ewige Wiederkehr und stellt ihr Vorhandensein in Frage, beziehungsweise behauptet, dass diese nicht vorhanden sei. Jesus Christus und Parmenides werden in diesem Kontext auch thematisiert. Nach dieser philosophisch-ontologischen Betrachtung, die Anklänge auf den Titel ausübt und schon von Beginn an sehr intensiv zum Nachdenken anregt, beginnt die Erzählung. Wahrscheinlich im Jahr 1966. Die Figuren Thomas, Chirurg, vor 10 Jahren geschieden und glücklich darüber, hat einen Sohn, den er aber nie sieht. und Theresa, eine Serviererin, werden durch einen allwissenden Erzähler eingeführt. Die beiden haben sich in einer böhmischen Kleinstadt kennengelernt, knapp eine Stunde miteinander verbracht, 10 Tage später sehen sie sich wieder und verbringen da bereits die Nacht miteinander. Er empfand damals eine unerklärliche Liebe für dieses Mädchen, das er kaum kannte. Er lebt in Prag, sie in einer 200 Kilometer weit entfernten Kleinstadt. Theresa bleibt nach der Liebesnacht aufgrund einer Erkältung eine Woche bei ihm. Er überlegt, ob er sie danach zu sich nach Prag holen und sich der Verantwortung einer Beziehung stellen oder ob er sich in ihrer Kleinstadt zurücklassen und ignorieren soll. Zugleich hat er allerdings eine Fantasie davon, dass sie an der Erkältung und dem damit verbundenen Fieber sterben und er es nicht ertragen könnte, sie zu verlieren. Man sieht bereits hier einen sehr paradoxen Gedankengang, der sein gesamtes weiteres Handeln vorausdeutet. War es nicht eher die Hysterie eines Menschen, der sich im Grunde seines Herzens seiner Liebesunfähigkeit bewusst war und anfing, sich Liebe vorzuspielen? Thomas vergleicht das Leben mit einer Skizze, obgleich er seinen eigenen Vergleich daraufhin wieder in Frage stellt. Er behauptet, dass dadurch, dass wir nur das eine Leben haben und nicht mit anderen Leben vergleichen können, nicht wissen können, könnten, ob die Skizze zu einem wirklichen Lebensentwurf etwas tauge. Die Skizze unseres Lebens ist eine Skizze von nichts, ein Entwurf ohne Bild. Daraus schlussfolgert er, dass wir vorher nicht wissen könnten, welche Entscheidungen in unserem Leben die richtigen seien. Dem würde ich selbst nicht zustimmen, da es nur sehr wenige Sonderfälle gibt, in denen sich dies tatsächlich bewahrheitet. Normalerweise besitzt der Mensch eine Abstraktionsgabe und kann seine Entscheidungen im Vorfeld in Gedanken prüfen, indem er sie und die damit verbundenen Konsequenzen in Gedanken durchgeht. Bereits hier zu Beginn taucht ein Schlüsselmotto, Credo, von Thomas auf. Einmal ist keinmal, sagt sich Thomas. Wenn man ohnehin nur einmal leben darf, so ist es, als lebe man überhaupt nicht. Im 4. Kapitel des 1. Teils, das Leichte und das Schwere, findet bereits ein weiterer wichtiger intertextueller Verweis statt. Theresa liest Anna Karenina von Tolstoi. Hinzu kommt unter anderem, dass der 7. Teil den Titel Karenins Lächeln trägt und Theresa eine Hündin bekommt, die sie Karenin nennt. Durch diesen intertextuellen Verweis ist bereits sehr früh klar, dass Theresa keine glückliche Liebe mit Thomas beschert sein wird. Die Frage ist nur, ob sie von Anna etwas gelernt hat und dem Unglück entgehen kann oder genauso wie sie endet. Thomas und Theresa treffen sich und schlafen wieder miteinander. Wo sie hingegen wirklich schlafen soll, weiß sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Er hatte damals begriffen, dass er nicht dazu geboren war, an der Seite welcher Frau auch immer zu leben und dass er nur als Junggeselle ganz er selbst sein konnte. Also war er sorgfältig darauf bedacht, sein Leben so einzurichten, dass keine Frau je mit einem Koffer bei ihm einziehen würde. Das Buch spielt im Jahre 1968, wurde im Jahre 1984 veröffentlicht. Leider lassen sich solche bindungsunfähigen Figuren wie Thomas auch im Jahre 2020 mehr denn je finden. Dieses Buch stellt somit einen sehr klaren Lebensbezug zur aktuellen Beziehungswelt der sich vermehrenden Wegwerfbeziehungen und des sich mehr und mehr steigernden Individualismus dar und liefert somit nicht nur philosophische, sondern auch sozialkritische Impulse. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins lässt sich mit meiner Interpretation nach durchaus auch als ein dystopischer Roman lesen und zeigt, was mit bindungsunfähigen Individuen, hinzu kommt, dass Thomas' Charakter pseudophilosophische Anklänge aufweist, auf lange Sicht gesehen passiert und wie sich andere Menschen mit sich reißen. Thomas' Theorie zu einer idealen Beziehung stellt sich folgendermaßen dar. Nur in einer unsentimentalen Beziehung, in der keine Ansprüche auf das Leben und die Freiheit des anderen erhebt, können beide glücklich werden. Dieser Aussage liegt zugrunde, dass das ständige, freie Ausleben seiner Triebe eine Form der Freiheit wäre, die bei genauerer Betrachtung eigentlich nur ihr Gegenteil darstellt. Weil er sicher gehen wollte, dass die erotische Freundschaft niemals in eine aggressive Liebe überging, traf er sich mit seinen ständigen Freundinnen nur in langen Abständen. Er hielt diese Methode für perfekt und propagierte sie unter seinen Freunden. Man muss die Dreierregeln einhalten. Entweder sieht man eine Frau in kurzen Abständen, aber dann nicht öfter als 3-mal. Oder man verkehrt jahrelang mit ihr, dann allerdings nur unter der Bedingung, dass mindestens 3 Wochen zwischen den Verabredungen liegen. Diese Dreierregel verschaffte Thomas die Möglichkeit, das Verhältnis mit seinen festen Freundinnen aufrechtzuerhalten und nebenher eine beachtliche Anzahl von flüchtigen Bekanntschaften zu pflegen. Liebe äußert sich nicht im Verlangen nach dem Liebesakt. Weiter stellt sich Thomas' Meinung zum Thema Liebe wie folgt dar. Liebe äußert sich nicht im Verlangen nach dem Liebesakt. Dieses Verlangen betrifft unzählige Frauen, sondern im Verlangen nach dem gemeinsamen Schlaf. Dieses Verlangen betrifft nur eine einzige Frau. Deswegen verbietet Thomas den Frauen bei ihm zu schlafen und sagt, er könne nicht in Gesellschaft einer anderen Person schlafen. Er fährt die Frauen nach dem Akt nach Hause oder verlässt sie. Theresa hingegen bringt ihn dazu, bei ihm schlafen zu dürfen, bis er eines Nachts zu ihr sagt, dass er für immer fortgehe. Wenn man dieses Kapitel liest, muss man sich fragen, ob E.L. James, die Autorin von Shades of Grey, nicht vielleicht bei Milan Kundera einige Anleihen vorgenommen hat, da Thomas durchaus in gewissen Charakterzügen Christian Grey ähnelt, obgleich hier noch eine sadomasochistische Komponente zu dem Charakter hinzukommt. In einem anderen Rahmen wäre ein Vergleich der beiden Werke gewiss lohnenswert. Theresa schafft es dennoch, sich ihren Platz in Thomas' Leben zu erkämpfen und aufgrund ihrer Hartnäckigkeit bleiben zu dürfen. Es ist auch sie gewesen, die zu ihrem ersten echten Date nach Prag angereist war und beim zweiten Treffen bereits mit ihrem riesigen Koffer kam, um zu bleiben. Thomas organisiert Theresa mit Hilfe einer seiner anderen Freundinnen, Sabina, eine Arbeit im Fotolabor. Später schafft es Theresa aber, zur Fotografin aufzusteigen. Theresa wird im Laufe der Zeit allerdings auf traumatische Art und Weise bewusst, dass sie Teil eines polyamorösen Machtspielchens ist. Zunächst leugnet Thomas seine anderen Frauen, später rechtfertigt er sie dafür und verstrickt sich zunehmend in Widersprüche. Theresa leidet maßgeblich unter der Untreue ihres Partners, die er für vollkommen in Ordnung befindet. Hingegen ihre Treue ist eine absolute Voraussetzung für das Fortbestehen der Beziehung. Er erträgt auch nur die geringste Annäherung anderer Männer nicht. Theresa tanzt etwa bei einer Feier mit einem Arbeitskollegen, da Thomas keine Lust hatte zu tanzen.
Im Folgenden soll es um Reflexionen zum Mitgefühl als wesentlichen Teil der Liebe gehen, da Thomas meint, Mitgefühl für Theresa zu empfinden. In aus dem Lateinischen hervorgehenden Sprachen bilden das Wort Mitgefühl aus der Vorsilbe kommen und dem Wort, das ursprünglich Leiden bedeutete, Passion.